Kreisradio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Montagmorgen. Unsere Gäste sind hier jetzt im Studio von Amnesty International, die Susanne und die Nicola. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Amnesty feiert einen runden Geburtstag. 50 Jahre wird Amnesty alt. Was bedeutet das für euch?
Große Freude. Das bedeutet uns unheimlich viel. 50 Jahre ist eine lange Zeit. Damit auch eine der ältesten, wenn nicht die älteste Organisation, die sich um so etwas kümmert.
Genau, und es ist auch irgendwie schön, wenn man merkt, man ist in Tübingen mit der Hochschulgruppe nicht alleine, sondern nochmal das Ganze in den weltweiten Kontext stellt und auch sieht, dass man Teil einer Bewegung ist, die es schon lange gibt und die es hoffentlich auch noch geben wird.
In der kleinen Laudatio hier kam ja eben eher der Wunsch, Amnesty sollte einen Grund zur Auflösung haben, dann gäbe es keine Menschenrechtsverletzungen mehr. Ist das illusorisch oder wie steht ihr zu dieser Position, zu diesem Wunsch?
Leider sieht es so aus, als brücht es uns noch in Zukunft.
Es wäre natürlich schön, wenn wir überflüssig würden, auch wenn das für uns natürlich ein Teil des Lebens wegbrechen würde. Aber natürlich wäre das wünschenswert. Dennoch denke ich, dass es immer einen Punkt geben wird, wo irgendwelche Menschenrechte verletzt werden, wenn es auch wünschenswert wäre, dass es nicht mehr so drastisch passiert in der Zukunft.
50 Jahre Amnesty, wie sah das eigentlich damals aus, als die Gründung dann vonstatten ging? Aus welcher Motivation? Das ist ja klar, aber wie war der Kontext damals?
Also es fing an, dass der Peter Benenson, das war ein Londoner Anwalt, davon gehört hat, dass zwei Studentinnen aus Portugal ins Gefängnis kamen und mit dem Urteil 7 Jahre Haft, weil sie in einem Lokal auf die Freiheit angestoßen haben. Und er kam damit gar nicht klar, er fand das Unrecht schreit zum Himmel und hat dann überlegt, wenn jetzt ich als einzelne Person protestiere, dann wirkt es wenig. Aber wenn viele Leute das gleichzeitig tun, dann kann man Eindruck hinterlassen. So hat er dann einen Artikel geschrieben im Observer, am 28. Mai 61. Der hieß The Forgotten Prisoners und in dem steht quasi der Appeal for Amnesty. Leser sollen ganz gezielt Appell schreiben, verfassen und öffentlichen Druck auf die Regierung ausüben. Und diese einjährige Kampagne lief so gut, der Artikel wurde in so vielen Ländern nachgedruckt, dass sich dann eine feste Organisation gegründet hat. So ging's los.
Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Sitz und die Verbreitung eben, wie wurde die organisiert, dass es jetzt in so vielen Ländern auch Ortsgruppen gibt und
Es gab dann eben immer mehr Länder, die gesagt haben, wir wollen da was machen. Und ganz schrittweise, also 62 waren es dann schon 70 Gruppen, die insgesamt 210 Fälle betreut haben. Und so hat sich das immer weiter ausgeweitet. Wichtig war dann eben, dass auch Aktionsformen etabliert wurden. Zum Beispiel im Jahre 73 kamen dann die Urgent Actions als Aktionsform dazu, wo ganz konkret ein Fall rausgehauen wird und ganz viele Leute sollen dann in kurzer Zeit Druck ausüben. Und das ist eben was international funktioniert hat. Also da sind eben über 30% sind da erfolgreich, auch noch heute.
Was heißt dann erfolgreich? Urgent Action zum ersten Mal, welche Fälle nimmt man da und dann vielleicht auch ein paar Beispiele über Erfolge?
Man nimmt Fälle, die gerade ganz brisant sind und das ist auch, Urgent Actions ist auch heutzutage immer noch ein großer Teil von Amnesty. Es sind vor allem politisch Verfolgte, aber auch sonst irgendwelche Fälle, die gerade jetzt Unterstützung brauchen. Das kann zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade vor 2 Wochen einen Fall von einem jungen Mann aus der Türkei, der den Wehrdienst verweigern wollte, was nach der United Nations Charta der Menschenrechte erlaubt sein muss, dass man aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigert, der aber dann von der Türkei inhaftiert wurde und zu mehreren Jahren ins Gefängnis unter unmenschlichen Bedingungen dort festgehalten wurde. Und dann versucht Amnesty mit seinen Mitgliedern oder auch sonstigen Unterstützern Briefe zu schreiben, früher häufig an die Gefangenen selber, um denen mitzuteilen, wir stehen hinter euch, aber eben auch an Regierungschefs, an Gefängnisleiter, an Leute in Machtpositionen, die sich dafür einsetzen können, dass diese Leute freigelassen werden. Das sind also alles politische Gefangene, die nach der Ansicht von Amnesty nicht gefangen sein durften. Und wir versuchen das mit einer großen Anzahl an Briefen zu unterstützen und die Freilassung dieser Menschen zu erwirken, was auch erfreulicherweise häufig klappt, natürlich nicht immer, aber immer wieder dann doch. Und dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass es Wirkung zeigt.
30% Erfolgsquote, stimmt es wirklich?
Ja, also ich habe jetzt gerade hier ein Beispiel gefunden, und zwar 73 wurde ein Universitätsprofessor, Luis Rossi in Sao Paulo, verhaftet. Der war Mitglied von der Kommunistischen Partei Brasiliens, und seine Frau hat sich dann eben gemeldet, verzweifelt, und zwar hat sie einen Zettel aus dem Fenster geschrieben, der wurde dann von der Nachbarstochter gefunden und ist dann aber bis zu einem Amnesty International Mitglied in London gekommen, und diese erste Urgent Actions war, diese ist dann erfolgreich ausgegangen. Er wurde dann wieder freigelassen. Also, und solche Geschichten gibt es eben auch heute noch, ja.
Habt ihr da was mitbekommen? Wie gehen die Staaten denn damit um? Es gibt ja dann immer einen Ansprechpartner. Meistens ist es dann der Staatschef oder ist der Gefängnisdirektor. Was antworten da manche auch auf so einen Brief, auf so eine Urgent Action? Oder versuchen die dann möglichst heimlich die Leute freizulassen und aus der Schusslinie zu kommen?
Eher Zweiteres, ja.
Also direkte Antworten haben wir, glaube ich, leider noch nie erhalten. Aber es ist trotzdem einfach zu wissen, dass wenn jemand freigelassen wird, und das bekommen wir natürlich schon mit, dann können wir schon davon ausgehen, dass es vor allem eben auf den Einfluss von Amnesty oder den Druck von Amnesty hin geschehen ist.
Wir kriegen öfters auch Briefe von den Freigelassenen, die sagen, zum einen, also man kann vielleicht nicht ganz genau nachweisen, wie hoch unser Anteil war, aber dieses Wissen, dass Menschen auf der ganzen Welt hinschauen und auch solidarisch mit den Opfern sind, gibt diesen Menschen oft ganz arg viel, und das ist für uns auch sehr schön, ja.
Ihr schreibt Briefe, was ja eigentlich so an sich jetzt ein Brief gegen eine Waffe oder gegen ein Gefängnis ist ja als ein minimales Mittel, aber in der Masse funktioniert es, dann gibt es dann noch andere Möglichkeiten oder Kooperationen, wie ihr eure Arbeit dann möglichst effektiv gestaltet?
Also zunächst mal noch kurz zu den Briefen. Wenn die Gefangenen selber Briefe erhalten, ist das für die auch etwas ganz Besonderes. Also wir haben da schon mehrere Stimmen gehört von Inhaftierten, die freigelassen wurden und die sagen, Mensch, und dann habe ich 1000, 2000, 5000, 10.000 Briefe bekommen in den Jahren, in denen ich gefangen gehalten wurde. Und das hat mir so viel Kraft und so viel Mut gegeben, weil ich einfach wusste, ich bin nicht alleine. Es gibt Menschen, die wissen, was mit mir passiert, und ich verschwinde nicht in irgendeinem dunklen Loch. Und das hat mir einfach Mut gemacht, weiterzumachen. Und ich denke schon allein, das hilft unheimlich viel.
Vielleicht nur ganz kurz, letzte Woche hatten wir, oder war es letzte Woche, eine Lesung von Mehmet Deste, der war 6 Jahre in der Türkei gefangen. Und der hat eben dieses sehr eindrücklich geschildert und auch gesagt, dass das für ihn auch ein Grund war, jetzt selber Menschenrechtler zu werden. Und das war natürlich sehr berührend, das zu hören. Mhm. Genau. Arbeitsformen sind schon auch Lobbyarbeit. Da sind wir jetzt als Basisgruppe nicht so sehr dran beteiligt, aber das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Und davor noch Berichterstattung, unabhängige Teams in Ländern, damit die Informationsbasis überhaupt erstmal da ist. Der Jahresbericht ist auch viel im Griff.
Nochmal zu den Briefen. Wenn eine Person quasi zu Unrecht im Knast sitzt, tut dann die Unrechtsbehörde die Briefe überhaupt weitergeben? Also da könnte man ja auch schon ansetzen, aber das ist dann doch noch gelungen, auch dass die Briefe bekommen.
Also wenn jemand, wie eben Mehmet Deste, sagt, er hat 6.000, glaube ich, hat er, ne? 6.000 erhalten, dann glauben wir ihm das natürlich, und vielleicht wurden 10.000 geschrieben und es sind nur 6.000 angekommen, das wissen wir natürlich nicht, aber es scheint schon so zu sein, dass solche Briefe dann doch ankommen.
Es ist manchmal nicht so durchsichtig, das ist schon, stimmt schon, aber also ein Fall, zu dem wir von der Hochschulgruppe gearbeitet haben, war Wandile Dludlu im Swasiland, und der war in einer studentischen Organisation tätig, also die auch zu dem Überverband gehört, wo auch zum Beispiel Jusos drin sind, also, und das fiel aber im Swasiland unter das Antiterrorgesetz. Und er wurde verhaftet, gefoltert, dann freigelassen zwar, aber immer wieder kam Razzien. Und wir haben halt Briefe geschrieben und beim Stocherkahnrennen dafür Briefe gesammelt und so weiter. Und es war irgendwie frustrierend, weil ein paar Monate später wollten wir wieder gucken und es ist immer noch akut. Aber jetzt endlich sagt er, er kriegt jetzt gerade keine Nachstellungen mehr. Natürlich wissen wir nicht, was unser Anteil ist, aber das gibt einem einfach so das Gefühl, auch wenn nicht alles klappt, es hat irgendwie Sinn, was wir da machen. Und es hat Sinn, wenn alle, die uns treffen, weiterhin unterschreiben und mitmachen und mitziehen.
Wie koordiniert ihr denn so eine Briefaktion? Ihr sagt, wird es dann irgendwo zentral gesagt, jetzt hier Urgent Action da? Oder könnt ihr auch einbringen, wir haben da einen Fall und bitte kümmert ihr euch auch mal drum?
Also es gibt über die Amnesty Homepage, da gibt es auch immer eine Rubrik, die heißt Urgent Actions. Da kann auch jeder mitmachen, der nicht bei Amnesty ist. Das ist nicht nur für Mitglieder reserviert. Da gibt es immer Fälle, die vorgestellt werden. Aber man kann natürlich auch eigene einbringen, wenn einem irgendwo etwas aufgefallen ist, wenn man etwas hört aus einem anderen Land. Sind ja in der Regel, Gott sei Dank, solche Fälle passieren in Deutschland, dass jemand, also wegen politischen Gründen inhaftiert wird, das passiert ja Gott sei Dank eigentlich nicht in Deutschland. Und dann haben wir eigentlich eine ganz nette Tradition, dass wir uns von der Hochschulgruppe treffen, in dem einen oder anderen Café in Tübingen, einen festen Tag festsetzen, einen Tag, und dann auch Freunde mitbringen oder sonst, dass jeder willkommen, der sich daran beteiligen muss. Und dann stellen wir verschiedene Fälle vor, die wir interessant finden oder wo wir denken, da ist es ganz besonders wichtig, dass etwas getan wird. Und dann bespricht man das und schreibt jeder seinen Brief in der Sprache, die er kann. Kann auf Deutsch sein, kann auf Englisch sein. Wenn natürlich jemand, wenn es zum Beispiel in der Türkei ist, Türkisch kann, das ist toll. Oder Spanisch, einfach eine Sprache, in der man sich sicher fühlt und die auch lesen können natürlich. Und ja, dann ist es auch ein nettes Zusammentreffen für uns und Austauschgelegenheit, und danach werden die Briefe dann eben abgeschickt.
Genau, also der nächste Termin wäre quasi der Dienstag, der 7. Juni um 19 Uhr im Schlosscafé. Jeder ist herzlich eingeladen. Und ist vielleicht ganz interessant, es gibt zwar die Urgent Actions, aber es gibt auch die Briefe gegen das Vergessen. Also das ist noch so eine zweite Form, es läuft quasi ähnlich ab. Allerdings sind es teilweise Inhaftierte, die eben schon lange gefangen sind und sich nichts tut, und dass man die eben nicht vergisst, soll man das schreiben. Das ist dann eben einen längeren Zeitraum als die Urgent Actions, die zeitlich sehr begrenzt sind. Ja.
Amnesty wird 50 Jahre am kommenden Samstag. Dazu wird groß gefeiert, weltweit, aber natürlich auch in Tübingen auf dem Gelände des alten Schlachthofes. Da spielen viele Bands, unter anderem auch La Papa Verde, und von denen hören wir jetzt einen Song. Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Montagvormittag zum 50. Geburtstag von Amnesty International. Zu Gast sind Susanne und Nicola von der Tübinger Hochschulgruppe von Amnesty International. Was hat euch denn persönlich dazu bewogen, da einzusteigen, euch da zu engagieren? Wie ist es vonstatten gegangen, dieser persönliche Einstieg und der Prozess?
Ich finde, dass man als Student zwar sich natürlich sehr auf die Uni konzentrieren kann und soll, aber da ist noch Kapazität übrig, da ist noch Power übrig, was zu machen, wo man merkt, okay, die Auswirkung ist jetzt nicht ganz konkret auf meinen Hirnzuwachs oder meine Hausarbeit oder so, sondern ich kann auch irgendwie was verändern. Und das war für mich toll. Ich schätze auch sehr den Austausch mit Studierenden anderer Fakultäten, Fachrichtungen, die mich dann auch inspirieren. Diskutieren darüber, ja.
Ja, bei mir eigentlich ganz ähnlich. Also ich denke, dass wenn man Student ist, hat man eben wirklich, man kann sich seine Zeit relativ frei einteilen, man kann auch mal eine Vorlesung ausfallen lassen, um eine wichtigere Aktion durchzuziehen. Und dann finde ich es einfach auch toll, mit Menschen in Kontakt zu kommen durch Amnesty, die einfach ähnliche Interessen vertreten und die eben sich auch einsetzen möchten, die nicht einfach nur, also deren Freizeitbeschäftigung nicht nur aus Fernsehen oder in den Pub gehen. Und natürlich, das muss man auch machen, das machen wir auch. Wir sind auch jetzt nicht Leute, die nur Aktionen starten und niemals einfach nur Spaß haben. Aber einfach Menschen zu treffen, die sich ebenfalls die nicht einfach hinschauen, wenn etwas passiert, die auch mal Nein sagen, die auch mal aufstehen und einfach nicht immer zugucken, wie die Dinge, was passiert. Wir leben in Deutschland in einem sehr privilegierten Land. Hier passieren sehr wenig im weltweiten Vergleich, sehr wenig Unrecht. Aber auch hier gibt es immer noch genügend zu tun, wo man sich einsetzen kann. Und einfach diese Motivation, das spürt man einfach, finde ich, bei unseren Mitgliedern, dass da einfach diese Motivation sehr stark da ist.
Wie habt ihr davon mitbekommen, dass die Hochschulgruppe gibt? Wie war da konkret dann der Einstieg? Habt ihr einen Aushang gesehen oder wusstet ihr vorher schon, dass es das gibt?
Ich habe es im Internet rausgefunden. Den Bezug zur Organisation habe ich witzigerweise dadurch gefunden, dass ich in der Schule mal ein Referat drüber halten musste. Und da war mir die Organisation dann ein Begriff. Und ich dachte dann, engagieren wo? Und dann habe ich das auf der Homepage super gefunden. Könnt ihr auch alle? ai-tübingen.de findet man alle Gruppen und auch die Hochschulgruppe mit Treffen und Datum und allem drum und dran.
Ja, das Tolle an Amnesty ist, dass es eine weltweite Organisation ist, dass es sehr, sehr verbreitet ist und dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass egal wo man wohnt, irgendwo wird es eine Gruppe geben. Und Amnesty ist sehr bekannt. Also mir war das natürlich ein Begriff und dann habe ich einfach irgendwann mal geschaut, wo gibt es denn eine? Und dann findet man relativ schnell eine Gruppe.
Wie viele Mitglieder habt ihr in der Hochschulgruppe?
Wir sind so circa 15 Leute, ja.
Und was kriegt ihr für Reaktionen in eurem anderen Umfeld, bei euren Kommilitonen, wenn ihr da versucht, vielleicht auch Werbung zu machen für eure Belange?
Du Menschenrechtstussi schon wieder. Kommt schon auch mal vor. Andere freuen sich vielleicht über die Gelegenheit, dass ich vielleicht eine Unterschriftenliste schon mitbringe und ihnen ein paar Informationen zu dem Fall bringe, sagen meine Unterschrift gerne. Die Zeit habe ich jetzt nicht dazu, mich da so einzubringen, aber manche schätzen auch sehr diesen Kontakt, den man herstellen kann.
Ja, und dann kommt natürlich auch häufig, ach, du machst das ja eh nur für den Lebenslauf, das sieht ja nur gut aus. Und das ist der alleinige Grund. Und also sowas ärgert mich dann schon immer ein bisschen, weil, wenn man wirklich, wer prüft denn sowas nach? Sowas könnte ich auch einfach draufschreiben auf den Lebenslauf, wenn das mein Grund wäre. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es bei uns jemand gibt, der das als Motivation hat.
Wie geht ihr damit um, wenn dann so eine Art von Kritik kommt?
Ja, auch du hast ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Muss man mit Humor nehmen.
Keine Strafen. Drakonischen. Ja, in Tübingen ist da ja mit einigen Gruppen gesegnet. Ihr habt die Hochschulgruppe. Was gibt's noch für Untergruppen für Amnesty in Tübingen?
Es gibt die Japan-Taiwan-Mongolei-Ko-Gruppe, das heißt Koordinationsgruppe. Die arbeiten ganz gezielt zu diesen drei Ländern. Und sind da auch ziemlich tief in der Materie drin. Es gibt die Jugendgruppe, die sich neu gegründet hat, auch für Schüler und Schülerinnen. Es gibt eine Frauenrechtsgruppe und die Anklagengruppe, die bringen viermal im Jahr ein Magazin raus, in dem über die lokale Arbeit berichtet wird, aber auch internationale Fälle vorgestellt werden und eben auch Briefvorschläge. Die liegt meistens an zentralen Orten in Tübingen aus, kann sich jeder kostenlos mitnehmen.
Wie steht ihr im Austausch mit den Gruppen? Gibt es da auch gemeinsame Treffen oder seid ihr separat, die Hochschulgruppe und nichts anderes?
Es gibt regelmäßig Pläne, wo man sich dann eben austauschen kann. Ebenso gibt es auch die Bezirksversammlungen, wo man dann auch andere Gruppen aus anderen Städten trifft. Und es war ganz schön, dieses Jahr diesen Geburtstag zusammen zu gestalten. Alle diese Gruppen werden kommen und beim Fest präsent sein und von ihrer Arbeit was vorstellen, was mitbringen. Und es war einfach ein toller Anlass zu sehen, was machen die anderen. Und ich hoffe, dass das nächsten Samstag sehr bereichernd sein wird.
Ja. Wie soll das dann aussehen, wenn ihr seid da auch dann auf der Bühne und berichtet davon? Oder ist es eher so ein bisschen ein Austausch der Gruppen dann informell am Rande?
Es wird Infostände geben, eher am Rande. Die Albstädter werden ein Glücksrad mitbringen, werden für Todesstrafe eine Fotoaktion machen.
Also gegen die Todesstrafe. Natürlich.
Natürlich. Wir werden was zum Thema südliches Afrika haben, ein großes Afrika-Puzzle zum Zusammenpuzzeln mitbringen. Wo liegen überhaupt die Staaten? Wie sieht's aus im Swasiland? andere Gruppen werden Thema Sinti und Roma behandeln. Also ganz verschieden. Alle, die kommen, können sich dann informieren und an Unterschriftenaktionen teilnehmen, genau.
Also es soll natürlich schon erstmal eine Geburtstagsfeier sein. Amnesty muss nicht immer mit der Menschenrechtskeule direkt so prominent kommen, sondern auf der Bühne soll wirklich eine Feierlichkeit geschehen. Also wir haben ganz viele verschiedene tolle Gruppen, die auftreten und dann soll eben einfach gefeiert werden und wir haben einem als Rahmenprogramm, wer interessiert ist, kann sich dann an unseren Infoständen Informationsmaterial besorgen oder sich mit uns sprechen, sich informieren, aber auf der Bühne speziell sollen wirklich die Gruppen im Mittelpunkt stehen.
Aufs Programm werden wir im Laufe der Stunde noch genauer eingehen. Noch sind wir hier bei den Tübinger Gruppen, wo es ja eine ziemliche Spezialisierung gibt. Wenn ich mir angucke, Taiwan, Japan, Mongolei, ist ja nicht unbedingt dann so geläufig. Gibt es bei euch auch irgendwas, was euch besonders am Herzen liegt, wo ihr sagen würdet, ich interessiere mich jetzt speziell für eine Region oder eine Art von Problematik von Menschenrechtsverletzungen?
Also ich habe südliche Afrika schon angesprochen, da sind wir in einem Netzwerk drin, wo wir da immer zu diesem Thema gesonderte Informationen erhalten. Erfreulicherweise ist mit dem Herrn Ludlu, jetzt gerade sieht's gut aus, aber wir werden da weiter dran sein an dem Thema. Außerdem ist bei uns so der Tenor gerade da, dass wir alle sehr empört sind über die Flüchtlingspolitik der EU und versuchen da immer wieder Aktionen zu starten. Wir haben Appelle an den deutschen Innenminister geschrieben, dass er keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland abschieben soll, weil dort die Lager katastrophal sind und da die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und es ist auch bald Weltflüchtlingstag und da wollen wir auch wieder was starten. Also das liegt uns schon sehr am Herzen, auch das Thema.
Ja, vieles dreht sich wirklich ja um, was weiß ich, exotische oder Drittweltländer, denkt man ja oft. Aber was passiert sonst noch alles hier an Menschenrechtsverletzungen? Oder gerade mal vielleicht speziell in Deutschland neben der Flüchtlingsproblematik, was gibt es da sonst noch auch hier im eigenen Land anzuprangern? Wir haben vielleicht jetzt nicht die Form von politischen Gefangenen in Kerkern, die verschwunden sind, sondern andere Dinge.
Eine Kampagne, die wir gemacht haben, hieß Mehr Verantwortung bei der Polizei. Die entstand, weil einige Menschen, die auch bei Demos aktiv waren, von gewaltsamen Übergriffen von Polizisten betroffen waren und deren Klagen versagt sind. Uns ist ganz wichtig zu sagen, die Polizei macht eine super Arbeit, die ist super wichtig. Wir brauchen die, gar keine Frage. Nur wenn es vorkommt, dass ein Polizist eben auch mal eine Straftat begeht, dann muss das genauso wie eine Straftat von jedem anderen deutschen Bürger, dem muss nachgegangen werden. Und da haben wir zwei ganz konkrete Forderungen gestellt. Kennzeichnungspflicht durch eine Nummer, dass man das dann auch sagt, also dass es dann nicht verwischt wird oder man sagt, ja, es war da eine ganze Gruppe und wir haben es gar nicht genau gesehen, welcher. Und zweitens, dass eben eine externe Organisation, so ist es in Irland zum Beispiel auch, den Sachen nachgeht, weil gegen seine eigenen Kollegen zu ermitteln, ist natürlich problematisch, genau. Und das war einfach so ein Projekt, das wir in Deutschland auch verfolgt haben. In Berlin wurde die schon eingeführt, diese Kennzeichnungspflicht.
Da habt ihr auch damit einen Erfolg gehabt?
Jupp. Und andere Bundesländer sollen folgen.
Wie sieht es da in Baden-Württemberg aus?
Noch nicht.
Gibt es da dann auch wieder Partnerschaften und Kooperationen? Ist das Amnesty-spezifisch oder?
Das war konkret eine Kampagne, die über das Netzwerk für die Hochschulgruppen geschickt wurde. Also es wird dann schon von Amnesty Deutschland mal ein bisschen geguckt, welche Gruppen könnten denn welche Fälle bearbeiten. Und da haben wir uns eingeklinkt, da haben wir mitgemacht. Flashmobs in der Mensa und so weiter.
Wie sahen die aus zu dem Thema?
Wir haben uns zu 30 in der Mensa verteilt und gelbe Tüten über den Kopf gezogen, wo drauf stand Täter unbekannt. Und an einem anderen Tag hatten wir einen Tatort inszeniert. Genau, aber uns ist es eben wichtig, jetzt kein Flashmob nur im Sinne von, da habt ihr es, das ist unser Anliegen zu machen, sondern wir haben schon konkret auch wieder Unterschriften gesammelt. Ja.
Von Täter unbekannt kommt man ja nicht unbedingt direkt dann auf Polizeigewalt, genau, oder Polizeiwillkür.
Deshalb waren wir am Ausgang der Mensa dann mit konkreten Informationen da und hatten auch interessante Diskussionen.
Ja, was, wie haben die Leute, die Essen denn das wahrgenommen, den Flashmob?
Es kam von einer Ecke ein spontaner Applaus, das uns sehr gefreut hat. Manche waren skeptisch, weil gerade wenn man irgendwie Verwandte hat, die Polizisten sind, also das war schon misszuverstehen als ein pauschaler Angriff. Da haben wir versucht, uns davon abzugrenzen und dann kamen auch Reaktionen wie, was spricht überhaupt dagegen, so eine Kennzeichnungspflicht mit Nummern zu machen. Namen ist keine Frage, da geht der Personenschutz der Polizisten drauf. Aber das war dann auch ein Ergebnis, das wir in manchen Diskussionen erzielt haben, was uns gefreut hat. Ja.
Es ist auch ganz wichtig, einfach erstmal Aufmerksamkeit zu erregen und dann für die, die es interessiert, denen dann weitere Informationen zu geben. Aber wenn man natürlich immer nur mit Informationen und Petitionen und Unterschriftslisten kommt, dann ist es halt auch langweilig. Und wenn man eben so eine Aktion startet, da lassen sich natürlich auch viele von abschrecken, weil die sagen, ach ja, diese Menschenrechtler schon wieder, die müssen immer so ein Hokuspokus und so ein Aufruhr veranstalten. Aber es erregt erstmal Aufmerksamkeit und das, denke ich, ist nach wie vor ein sehr gutes Mittel. Und dessen werden wir uns auch in der Zukunft weiterhin bedienen.
Was gibt's noch außer Flashmobs, was man zur Aufmerksamkeitserregung anwenden kann?
Ja, gerade unter Studenten ist natürlich ein ganz wichtiges Mittel immer noch eine Party. Studenten feiern sehr gerne und deswegen haben wir jetzt Ende Juni, am 30. Juni, veranstalten wir zusammen mit der Fachschaft der Politikwissenschaft das Clubhausfest. Das Clubhaus ist tagsüber Cafeteria der Uni und jeden Donnerstagabend wird es in eine Partyhöhle umgewandelt. Und wir haben sehr großes Glück, weil an diesem Tag findet in Tübingen der Tag der Nachhaltigkeit statt, wo um und im Clubhaus viele Infostände, viele Aktionen gestartet werden, vor allem vom AStA, also von der Uni, von dem Uni-Studentenrat organisiert. Und das wird dann auch in unser Clubhausfest mit eingebracht. Und dort werden wir natürlich auch dann zu unseren eigenen Themen Stände haben und die Leute informieren. Und so können wir natürlich auch wieder das verbinden, dass man einfach schon mal das Publikum hat. Die Studenten kommen alle, weil das einfach Donnerstagabend ist in Tübingen so gang und gäbe, dass man da hingeht. Und das können wir einfach nutzen, dieses Forum, um dann ein bisschen mit Plakaten, mit einigen Ideen und mit Infoständen die Leute zu informieren und Unterschriften natürlich dann auch zu sammeln.
Und nebenbei generiert ihr auch noch Einnahmen? Werdet ihr daran beteiligt?
Ja, Gott sei Dank.
Wofür gibt die Hochschulgruppe oder auch Amnesty in Tübingen, wofür gebt ihr euer Geld aus und woher kommt's, wenn nicht von Partys?
Kuchenverkauf.
Ja, das war konkret fürs Fest, genau. Wir stellen Spendendosen auf, dass wenn wir sagen, okay, ihr gebt eine Unterschrift, wir müssen das nachher abschicken, dass die freiwillige Möglichkeit gegeben wird, eben da auch einen Beitrag zu leisten fürs Porto. Aber ich würde sagen, das meiste, was man einnimmt, gibt man dann eben dafür auch wieder aus. Allerdings kann ich vom Bezirk sagen, dass da schon Einnahmen da sind und die werden dann aber tatsächlich entweder anderen Gruppen in Deutschland in sozusagen einen Soli-Fonds bereitgestellt oder auch Leuten zur Verfügung gestellt, die Familien von Inhaftierten und so weiter. Also da wird Spendengelder werden schon dann auch weitergeleitet.
Inwieweit ist die Struktur denn komplett ehrenamtlich bei euch? Bei den Untergruppen wahrscheinlich komplett und ab welcher Ebene gibt es da denn dann auch bezahlte Stellen?
Er ist ziemlich weit oben,
ja,
oder?
Er ist in der deutschen Sektion.
Also und international natürlich auch.
Und wofür werden die dann bezahlt?
Im Grunde genommen für das mehr oder weniger gleiche, was wir tun, nur in etwas größerem Rahmen.
Also die Gutachter vor Ort, die sich die Länder angucken, die da hinreisen für ihre Arbeit dort und dann die Büros, die Koordination von der ganzen Sache.
Gutachter vor Ort, das ist auch nochmal so ein Stichwort, was man vielleicht genauer beleuchten kann. Das sind sozusagen Sachverständige in Menschenrechtsfragen. Wie kann man deren Unabhängigkeit garantieren und vor allem, wie können die ungestört arbeiten?
Also Unabhängigkeit garantieren kann man natürlich nicht. Es sind immer noch Menschen, die irgendwo subjektiv sind. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass Amnesty ist eine überparteiliche Organisation. Wir sprechen uns eben frei von jeglicher politischen Couleur. Und darum soll es auch einfach gehen, einfach wirklich auf die Menschenrechte zu achten, nur das zu nehmen, was die UN vorschreibt, was die Menschenrechtscharta vorschreibt. Und ja, also deswegen kann man schon davon ausgehen, irgendwer muss es machen. Man kann keine Roboter oder Automaten oder Maschinen einsetzen. Auch wenn das ginge, weiß ich nicht, ob das so wünschenswert wäre. Aber letztendlich würde ich schon davon, oder ich gehe da sehr stark von aus, dass diese Menschen so objektiv wie möglich Bericht erstatten und das weiterleiten.
Ich habe hier was gehört von der Donatella Rovera. Sie ist eine von den sogenannten Länder-Researchern. Und ein Zitat von ihr ist, die eigentliche Ermittlungsarbeit ist nicht das Informationen sammeln, sondern diese Aussagen zu verifizieren. Und sie sagt, 22 Leute können dir dieselbe Info geben und sie kann trotzdem totaler Müll sein, weil sie falsch ist. Veröffentlicht wird nachher eben nur, was auch belegt werden kann. Das ist so ein wichtiger Grundsatz, ja.
Stelle ich mir auch als sehr gefährlichen Job vor, wenn man irgendwo in einem Bürgerkriegsland dann seine Untersuchung leitet. Wie gefährlich ist das oder wie schützt man solche Leute, die da untersuchen?
Es ist ein großes Risiko damit verbunden und viele dieser Menschen haben auch einen sehr großen idealistischen Anspruch, weil sie sich in Gefahrensituationen begeben, die sie nicht begeben müssten. Aber Amnesty versucht natürlich, was möglich ist, auch auf diplomatischem Weg. Gibt es da viele Unterstützungen von der EU oder von anderen Ländern oder eben auch vom jeweiligen Land, in das gereist wird, wird natürlich die größtmögliche Sicherheit gewährleistet, auch wenn das natürlich nicht immer eine vollkommene Sicherheit sein kann. Bleibt natürlich immer ein Restrisiko dabei.
Hast du da schon Verluste?
Mit Sicherheit. Aber ich wüsste jetzt von keinem speziellen Fall. Also zumindest in der letzten Zeit ist nichts rumgegangen. Davon hätten wir mit Sicherheit mitbekommen, wenn etwas passiert wäre. Also scheint schon so zu sein, dass wirklich Amnesty auch aufpasst auf seine Leute, dass eben da nicht großartige Bauernopfer noch passieren.
Haben die dann auch irgendwie, so wie die UN, ihre Blauhelme oder ihre weißen Dinger? Gibt es da dann so eine Amnesty-Uniform?
Nicht, dass wir wüssten, nee.
Also gerade eine Uniform würde ja eigentlich gegen Amnesty sprechen. Das würde eigentlich ja im Widerspruch zu dem stehen, für was wir stehen.
Also eher undercover dann im Knast ermitteln.
So in etwa, ja.
Amnesty International wird 50 Jahre. Hier auch in Tübingen feiern wir am kommenden Samstag auf dem Schlachthofgelände rauschendes Fest ab 15 Uhr mit vielen Bands und vielen Programmpunkten. Einer davon ist die Band Suit Up, von denen hören wir jetzt einen Song. Freies Radio Wüste Welle, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast ist Amnesty International in Persona von Susanne und Nicola. Und Amnesty wird 50 und feiert am kommenden Samstag. Was gibt's alles zu feiern? Nicht nur den Geburtstag, sondern die gute Arbeit und was noch alles? Was sind Gründe zum Feiern?
Muss es einen Grund zum Feiern geben?
Muss es nicht.
Hoffentlich gutes Wetter.
Und wir haben natürlich einen ganz hervorragenden Grund, würde ich sagen. 50 Jahre ist eine stolze Zahl. Und da haben wir uns auch ein bisschen was einfallen lassen.
Ja, wie ging das los mit den Festvorbereitungen? Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr habt euch da alle zusammen an einen Tisch gehockt und Ideen geschmiedet.
Genau, und es ist wichtig, dass man auch einfach mal sagt, wir setzen uns nicht nur zusammen und reden darüber, wie viele schlimme Dinge in der Welt passieren, sondern wir freuen uns, dass so viele Menschen sich in so vielen Ländern, also es sind 150 Ländern und wir haben fast 3 Millionen Mitglieder weltweit, das ist schon toll und da wollen wir mit dem Bezirk Tübingen feiern und haben uns dazu entschieden, ein Bühnenprogramm zu machen, bei dem viel Kultur da sein wird und das am besten ganz viele verschiedene Zielgruppen anspricht. Also gegen Nachmittag geht's los mit einem familienfreundlicheren Programm. Der Ernst Bloch-Chor wird singen, Go Dance werden tanzen. Es wird auch Tanz zum Mitmach geben mit der Rainbow Dance Factory. Und ein Saxophonquartett wird spielen. Und dann so ab 5 kommt eine Rockband und ich hoffe, dass es auch viele Menschen zum Sitzen und Bier trinken animieren wird. Die Uni Big Band Tübingen spielt, worüber wir uns sehr freuen. Und dann kommt noch ein brasilianischer Chor, Encanto, genau. Gegen später wird es dann noch mehr Musik geben von Bands. Thomas Otto wird kommen. Und ab 20 Uhr kommt Uli Keuler, der macht schwäbisches Kabarett und kann, glaube ich, ziemlich gut animieren und zum Lachen bringen. Und die beiden Bands Suit Up und La Papa Verde, die wir jetzt vorher schon gehört haben, werden dann das Abendprogramm vollends ausfüllen.
Wie habt ihr euch dann dazu entschieden? Wie seid ihr an die Künstler geraten und wie ist es dann so eingetütet worden, dass Uli Keuler um 20 Uhr wahrscheinlich umsonst spielt?
Ja, das war toll, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Also Daumen hoch. Wir haben einfach überlegt, wen kennen wir, wer ist in Tübingen, wer war schon mal in Tübingen und kam gut an. Also Encanto hatte es nach Stuttgart, aber die hatten mal ein Konzert hier, wo ich von vielen Leuten gehört habe, dass es ganz toll war. Und dann haben wir die einfach mal angeschrieben, über Connections, über schon mal gehört, ganz viele Leute angefragt. Und so haben wir das uns dann im Laufe der Zeit einfach zusammengebastelt. Wir hoffen, dass es viele anspricht, ja.
Das Programm ist das eine, da gibt es aber noch vieles andere zu tun, wahrscheinlich bei einer Festvorbereitung. Was für Untergruppen gab es noch neben dem Programm AK, den ich jetzt einfach mal unterstelle?
Es mussten Sponsoren gesucht werden, weil dann doch für Technik etc. Kosten anfallen. Es wurde versucht, ein Rahmenprogramm in Kooperation mit anderen Organisationen aufzustellen, UNICEF wird kommen und Kinder schminken, die Tibet-Initiative wird Buttons basteln anbieten, die Pfadis werden Spielaktionen mitbringen und so weiter und so fort. Also diese Kooperation war noch da. Wir werden ein ganz großes Banner malen und dann an der Stiftskirche aufhängen. Also es wird auch viele kreative Angebote geben.
Vielmehr die Kinder dürfen das malen. Und also es gibt eben auch ein sehr familienfreundliches Programm am Nachmittag. Und dann können die Kinder dieses Banner ausmalen oder anmalen. Und das wird dann ab Sonntag für einige Zeit sehr prominent in Tübingen an der Stiftskirche zu sehen sein. Da freuen wir uns sehr drauf, dass das geklappt hat.
Wie bringt man Kindern das Thema Menschenrechte näher?
Geht relativ leicht eigentlich, weil Kinder, natürlich die ganz Kleinen nicht, die freuen sich, wenn man ihnen ein bisschen Fingerfarbe gibt und sie ihre Hand irgendwo drauf drücken können, aber auch das ist schon ein wunderbares Zeichen. Aber die Größeren, zumindest dann im Grundschulalter, die können das schon gut nachvollziehen, gerade wenn es dann Ausländerproblematik wird ja auch häufig in den Grundschulen behandelt und kulturelle Unterschiede und dann erzählen die Kinder, was bei den anderen anders ist und ja, also dass man ein Miteinander, dass man nicht wegschaut, wenn etwas Unrechtes passiert, dass man anderes akzeptiert und es nicht verurteilt, nur weil es fremd ist, das kann man mit den etwas größeren Kindern dann schon sehr spielerisch natürlich, aber schon erarbeiten.
Also wir waren immer wieder überrascht bei Schulbesuchen, die wir machen, weil Menschenrechtsbildung ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, was für ein großes Gerechtigkeitsempfinden eigentlich gerade die jüngeren Jugendlichen oder Kinder haben. Und als wir versucht haben, denen Rechte zu erklären, wie das Recht auf Wohnen, dann kamen gleich 1000 Hände in die Höhe, die alle erzählen wurden, wo das mal verletzt wurde. Meine Oma wurde aus Schlesien vertrieben. Also die schaffen es dann schon, die Kinder den Link herzustellen zwischen konkretem Recht, abstraktem Recht und konkreter Wirklichkeit. Da war ich echt überrascht teilweise. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir diese große Stacheldrahtkerze anmalen mit den Kindern beim Fest, dass das Symbol schon was erklären kann. Stacheldraht, es gibt diese Verletzungen, es gibt Menschen, die gefangen werden, die hinter Gittern sind, zu Unrecht. Und es gibt die Möglichkeit, in Licht reinzutragen. Also, dass davon was rüberkommt, das hoffen wir. Ja.
Das ist das Symbol auf dem Banner?
Genau.
Das ist das Symbol von Amnesty.
Von Amnesty. Ja. Und das wird wo? Wird auf dem Holzmarkt liegen?
Nicht liegen, es wird hängen.
Und da mal?
Da, auch wenn das Gerüst an der Stiftskirche natürlich nicht so schön ist, wir werden es ein bisschen verschönern und verzieren. Es wird an der Stiftskirche ab Sonntag hängen.
Aber gemalt wird es eben beim Fest selber im Schlachthof. Und ja, Kinder können malen, aber wenn mal jemand anders noch was beisteuern will, dann komm vorbei.
So ein Riesenfest zu organisieren, das, was weiß ich, von 15 bis 24 Uhr ewig mordslang dauert, viel Inhalt hat. Wie viel zusätzliche Arbeit musst ihr da jetzt reinstecken zu dem, was ihr sonst für Amnesty und eure Hochschulgruppe auch investiert?
Es war schon einiges. Ich bewundere auch die Menschen, die einen Fulltime-Job haben und es trotzdem gemacht haben von unserem Team. Da muss ich ja echt sagen, habe ich Respekt. Ja, aber wenn man dann abends erschöpft nach dem Abbau zusammensitzt vielleicht noch und sich freut, dass es gut war, dann hoffe ich, dass es sich auch ausgezahlt hat. Ja. Und uns ist es eben ganz wichtig, dass wir präsent sind, dass wir im Bewusstsein von den Tübingern sind und dass mit Amnesty was Gutes, was Positives verbunden wird, dass man da einen schönen Tag haben kann. Das wäre schon toll.
Also hohe Erwartungen, viele Leute, gutes Wetter, weil es ist Open Air. Zur Location vielleicht noch ein paar Sätze. Das Schlachthofareal, das alte, ist da hinten bei der Shed-Halle.
Genau, hinterm Brechbau.
Beim Afrika, bei dem Lokal, wer das kennt.
Genau, es wird dann auch afrikanisches Essen geben. Mit einer Würstchenerweiterung für die nicht so experimentellen. Aber da freuen wir uns, dass wir da mit dem Restaurant auch kooperieren konnten. Ja, und Bierbänke, Biertische, einen Kuchenverkauf dann um die Mittagszeit wird es geben.
Also ist wirklich eine super Location. Wer vielleicht im letzten Jahr beim ein oder anderen WM-Spiel, Open Air, beim Fußballschauen da war, kennt es. Das gibt schon einiges her da hinten.
Ein bisschen Industrieromantik im sonstigen Museums-Puppenstuben-Image von Tübingen, was entgegensetzt. Wie seid ihr da rangekommen?
Übers Afrika, witzigerweise, weil wir oft auch diese Pläne, von denen ich vorher gesprochen habe, wo sich die verschiedenen Tübinger Gruppen zusammensetzen, oft dort haben. Uns gefällt's da, wir sind da Stammkunden und so hat sich das ergeben.
Die verschiedenen Tübinger Gruppen haben alle da was reingesteckt. Gibt's dann da auch nochmal thematisch was, wenn die inhaltlichen Infostände, machen da die Frauenrechtsgruppen dann auch einen speziellen Infostand oder bereiten die dann auch extra inhaltlich was vor?
Genau, wird was zum Frauen in Kongo höchstwahrscheinlich sein. Japan, Taiwan, Mongolei-Gruppe erledigt sich von selbst. Wir haben Swasiland, über die Lage dort Informationen dabei und ganz breites Spektrum von der Amnesty-Arbeit, das sich dann ergibt.
Wie seid ihr auf Swasiland denn gekommen?
Über diesen Informationsverteiler südliches Afrika, da haben wir uns entschieden mitzumachen. Swasiland ist immer noch eine Monarchie.
Royals.
Ja, und der König macht so ziemlich, was er will. Und das kann es nicht sein.
Was heißt es dann konkret, macht, was er will? Oder was bedeutet das für die Menschenrechte und für die Menschen?
Also durch diese Antiterrorgesetze ist die Versammlungs-, ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Der Evandile Dludu, um den wir uns gekümmert haben, der ist gerade okay, aber es gibt immer noch weitere Aktivisten, die nicht ihre Arbeit oder ihr Engagement ausleben können. Das war ein Problem.
Ja, Meinungsfreiheit als wichtiges Grundrecht wird da einfach mit Füßen getreten und das kann Amnesty nicht so akzeptieren. Und für uns war das einfach, es gibt natürlich ein riesiges Spektrum an Themen und jede Menge Länder, die man nehmen kann, aber wir sind eben eine Hochschulgruppe, wir sind ungefähr 15 aktive Mitglieder im Moment und ja, da muss man sich einfach dann nacheinander ein Thema rauspicken und das ist jetzt bei uns im Moment Swasiland, das wird in Zukunft dann was anderes sein, das war in der Vergangenheit ja auch schon was anderes, aber das finden wir halt gerade sehr brisant, weil da halt wirklich, also Meinungsfreiheit, da kann man eigentlich nicht von sprechen.
Swasiland liegt im südlichen Afrika, was ich weiß, persönlich geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen, weiß nichts über Swasiland, Monarchie weiß ich jetzt, wo liegt's?
Es ist ein Binnenstaat in Afrika.
Südost quasi, so, ne? Da unten.
Genau. Mhm. Aber ich verweise da einfach aufs Fest, auf unser Afrika-Puzzle und auf unseren super bestückten Infostand. Da werden wir präsent sein und gerne dann noch mehr dann informieren.
Wisst ihr schon, wo was euer nächstes Thema sein wird? Oder habt ihr da bestimmte Vorlieben auch in puncto regional oder, wenn man es ganz blöd ausdrückt, auch in puncto der Art der Menschenrechtsverletzung? Was euch besonders am Herzen liegt?
Also wir haben so ein bisschen das Motto, dass wir jetzt uns konzentrieren auf das Swasiland und deswegen jetzt noch nicht, vor allem, weil es muss ja auch etwas gerade Brisantes sein. Wir können, also Aktionen planen wir natürlich im Voraus, wie zum Beispiel dieses Fest, aber ein Themenschwerpunkt, der ergibt sich eigentlich erst, wenn es wirklich dann auch brisant ist, weil sich jetzt zu entscheiden, ob in 2, 3, 5 Monaten im Jahr Menschenrechte verletzt werden, ist ein bisschen schwierig, weil das wissen wir jetzt ja noch nicht, wie es dann aussieht. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt gerade voll auf Swasiland und werden natürlich Augen und Ohren offen halten. Das Amnesty Intranet oder auch die Amnesty Homepage informiert immer sehr gut, was es für neue brisante Themen gibt. Und sobald sich da etwas auftut, wo wir das Gefühl haben, ja, da wollen wir jetzt schwerpunktmäßig zu arbeiten, dann werden wir das aufnehmen.
Und hoffentlich am 20. Juni, am Weltflüchtlingstag, dann zur besagten Problematik.
Ja. Ihr habt viele Erfolge. 30% Erfolgsquote bei den Urgent Actions ist ja eine sehr gute Quote, sage ich jetzt mal. Aber inwieweit würdet ihr nochmal vielleicht so allgemein so die Entwicklung jetzt beurteilen, wie sich das, die Menschenrechtslage weltweit auch entwickelt hat, wenn man jetzt auch guckt vielleicht nach Weißrussland, was da gerade passiert, was vorher nicht so im Fokus war, oder auch hier in Europa, in Ungarn mit dem Mediengesetz, sind ja auch in Europa Entwicklungen, die man nicht gerade zum Vorteil sind. Wo hat sich was verbessert? Wo sieht es gerade besonders übel aus?
Also im Bereich, wo es sich durch die Amnesty-Arbeit sehr verbessert hat im Laufe der 50-jährigen Geschichte, ist die Todesstrafe. Seit 1973 setzt sich Amnesty eben für die weltweite Abschaffung ein und immer weniger Staaten führen das tatsächlich durch. 1979 waren es noch 134 Staaten und dann kam es dazu, dass es jetzt nur noch 58 sind und das ist schon echt toll. Dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen dann auch zu einem weltweiten Hinrichtungsstopp wirklich aufruft, ist auch so ein Meilenstein in dieser Entwicklung gewesen. Das ist schon toll.
Kleiner Ausblick noch zum Schluss. Wir sind eigentlich am Ende. Eine finale Weisheit oder ein Ausblick?
Um vielleicht die Brücke zu schlagen zum Anfang, zur Gründungsgeschichte, die ich erzählt habe, möchte ich einfach nochmal ganz herzlich einladen, am Samstag, 28. Mai, zum Schlachthof zu kommen und wir werden in Erinnerung an diesen Toast to Freedom, den diese zwei Studenten in Portugal durchgeführt haben, wofür sie ins Gefängnis kommen, den jetzt global mit den ganzen Menschen zusammen feiern. Kommt, schnappt euch ein Glas Sekt und stoßt mit uns an.
Wir würden uns sehr freuen.
Auf die Freiheit.
Auf die Freiheit anzustoßen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wünschen euch viel Erfolg bei der Arbeit und natürlich auch viel Spaß beim Fest von Amnesty zum 50-Jährigen am 28. Mai im alten Schlachthofgelände. Ab 15 Uhr geht's los. Open Air. Mit dabei La Papa Verde, eine Band aus Köln, die hier auch was singt über Legalisation von Rechtlichen von Flüchtlingen. Diese Sendung ist jetzt zu Ende und kommt nochmal in der Wiederholung am Dienstagmorgen zwischen 5 und 7. Alle Wortbeiträge gibt's nachzuhören unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind wieder da am Freitag mit der nächsten Sendung. Dann zu Gast der Silberburg Verlag, der auch ein Jubiläum zu feiern hat. Das war's. Wir sind draußen. Viel Spaß noch mit dem weiteren Programm. Ciao, ciao.